Hallo Thilo.
Hallo Sebastian.
Auf dem Weg hierher, war es laut draußen?
Nö, das ging eigentlich. Ja, war wenig Verkehr eigentlich.
Ja, auf dem Fahrrad bekommt man das natürlich besonders gut mit.
Ja, wobei bei den Temperaturen draußen, da habe ich dann schon ein Stirnband auf den Ohren gegen die Kälte.
Ja, und da ist natürlich der Lärm etwas gedämmt, aber das sind nicht die Methoden, wie man den Lärm dämmen möchte, über die wir uns unterhalten, sondern du hast dir auf anderem Wege Gedanken gemacht, wie man Verkehrslärm aus der Stadt heraushalten kann.
Das ist eine ganze Zeit lang her. Da habe ich mitgearbeitet in einer Arbeitsgruppe, wo es eben um die Simulation von solchen Maßnahmen zur Verkehrslärmreduzierung ging. Wobei es da weniger um die Stadt ging als um Autobahnen oder Schnellstraßen draußen auf dem Land. Und die Methoden habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern es ging eben darum, die vorhandenen Methoden zu bewerten und dafür eben numerische Simulationen durchzuführen.
Na, in Karlsruhe haben wir ja die Gelegenheit, sogar eine Autobahn direkt fast vor der Nase zu haben. Also gesehen betrifft das uns ja schon ein bisschen, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich den Verkehrslärm, also den Autobahnlärm, etwas aus der Stadt heraushalten.
Ja, man sieht das ja auch ganz gut bei der A5, ne, dass da die ganze Strecke eigentlich zwischen Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe-Süd da solche Lärmschutzwände aufgestellt sind, was übrigens auch eine eher deutsche Angelegenheit ist. Ich habe diese Arbeiten während meiner Promotionszeit in England gemacht und dort sind die Maßnahmen eher anders. Dort baut man eher Wälle, also eher Erdwälle links und rechts der Autobahn, die dann auch mit Pflanzen bewachsen sind, die dann zusätzlich dazu beitragen, den Schall zu absorbieren.
Das heißt, diese Wälle kann ich mir so vorstellen wie in Norddeutschland, wenn ich da einen Deich sehe, die bauen dann Deiche um die Straßen.
Ja, ein bisschen steiler und wahrscheinlich nicht ganz so hoch, aber im Prinzip ist das die Idee,
ja. Die Frage ist jetzt natürlich, wie hoch und wie sollte man die am geschicktesten bauen, damit der Lärm halt ja nicht bei der Straße bleibt und nicht in die Stadt oder in die Umgebung hineinstrahlt.
Das ist das eine. Natürlich denkt man auf den ersten Blick möglichst hoch, ne? Dann kommt der Lärm nicht rüber. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Kostenfrage. Man will ja auch, dass die Baukosten für so eine Maßnahme im Rahmen bleiben. Und man muss sich genau überlegen, was hat das Ganze für Auswirkungen. Einerseits natürlich optisch, andererseits reduziert es wirklich den Schall. Ne, das ist gar nicht so sicher, denn da treten ja solche sogenannten Streu- und Beugungseffekte auf. Und genau dafür bringen wir die Mathematik rein, um das vernünftig berechnen zu können.
Ja, was ist eigentlich die Hauptursache für den Krach?
Als ich damals angefangen habe, hätte ich gedacht, ja, die Motoren sind das, was den großen Lärm verursacht. Aber das stimmt nicht, sondern die Hauptlärmquelle ist das Geräusch, was die Autoreifen erzeugen beim Fahren. Also der Geräusch zum Zusammenprall von Autoreifen und Asphalt von der Straße. Man hat ja auch hier in der Nähe bei Pforzheim ja mal diesen Flüsterasphalt verlegt, genau aus dem Grunde, weil man genau dieses Geräusch reduzieren wollte. Hat dann natürlich Sicherheitsprobleme mit sich gebracht und sie mussten den Asphalt wieder aufrauen.
Ja, bei Regen gab es halt vermehrt Unfälle und das ist natürlich dann etwas ungeschickt, wenn es halt zwar leise ist, aber dafür man sich nicht mehr sicher sein kann, nach Hause zu kommen. Ja, du hast schon gesagt, wir wollen natürlich Mathematik darauf betreiben. Ja, wie geht man jetzt eigentlich davor? Also man will sich vorher Gedanken machen, wie kann man den Wall oder die Mauer bauen oder die beiden Systeme auch vergleichen und sozusagen im Vorfeld, bevor es fertig ist, verschiedene Versionen ausprobieren, ohne dass man gleich alles bauen muss. Und welche Möglichkeiten sozusagen der Simulation hat man denn da?
Ja, also eine Möglichkeit ist, das zu machen, was man wirklich gemeinhin als Simulation im Sinne von eine Modelleisenbahn simuliert, eine Eisenbahn vorstellen kann, was natürlich auch in eher technisch orientierten Arbeitsgruppen gemacht wird, dass man tatsächlich auf einem kleineren Maßstab die Landschaft nachbaut. Das muss man tun in einer entsprechend schallisolierten Kammer, so wie man das vielleicht vom Ohrenarzt her kennt. Also an den Wänden entsprechend mit absorbierenden Materialien gepolstert und dann auf einer kleinen Skala wie bei einer Modelleisenbahn die Landschaft nachgebaut. Man muss aber auch aufpassen, dass die Physik sich bei der anderen Skala richtig überträgt. Das führt zum Beispiel dazu, ich muss die richtigen Materialien haben, die richtigen akustischen Eigenschaften haben und man muss die Temperatur in einer solchen kann man reduzieren, damit dann die physikalischen Eigenschaften der Schallausbreitung sich entsprechend richtig skalieren. Im Prinzip muss das ein großer Kühlschrank sein.
Das heißt, ich versuche sozusagen den Autolärm nachzubilden, mache das alles kleiner, dann müssen auch die Schallwellen kleiner werden, also ich muss höhere Töne benutzen, das ist noch der einfachere Fall. Dann müssen die Ausbreitungseigenschaften anders sein, dann muss man es kälter machen oder ein anderes Medium als Luft verwenden. Na, wahrscheinlich kälter machen ist einfacher, als halt es unter
genau.
Gas zu setzen.
Also das ist der wesentliche Punkt, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit entsprechend reduziert wird.
Und die Materialien dann geeignet anpassen, dass die halt sozusagen im Kleinen passende, also hoffentlich nah genug passende Eigenschaften haben.
Richtig.
Ja, das macht ja bestimmt eine Menge Spaß, so eine ganze Autobahn nachzubauen.
Das macht mit Sicherheit Spaß, ist aber natürlich auch sehr aufwendig. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum man gerne versuchen möchte, das nur virtuell nachzubauen, sprich auf dem Computer eben zu simulieren.
Und bevor der Computer damit etwas anfangen kann, muss es dafür erstmal ein Modell geben.
Richtig. Das Modell hier für die Ausbreitung von Schallwellen ist natürlich erstmal die Standardwellengleichung. Für die Wellenausbreitung ist das Standardmodell und bei der Verkehrslärmausbreitung kann ich dann davon ausgehen, dass wir uns Wellen nur einer Wellenlänge angucken können, also Schall nur einer Frequenz und dann entsprechend für verschiedene Frequenzen das Ganze überlagern kann. Das heißt, wir sind bei einem Problem von sogenannten zeitharmonischen Wellen, also Wellen nur einer Wellenlänge, nur einer Frequenz. Und die Gleichung, die das beschreibt, ist die sogenannte Helmholtz-Gleichung. Und das ist eben das große Arbeitsthema, auch heute noch meine Arbeit.
Das heißt, du fängst halt an, dass die Physik oder die Schallausbreitung selbst, das sind halt lokale Druckänderungen. Und da hat man erstmal ein sehr kompliziertes Differentialgleichungssystem. Und jetzt kann man verschiedene Annahmen machen über Linearisierung, die jetzt sozusagen bestimmte Eigenschaften, die jetzt im Normalfall nicht auftreten, also nur extreme Dinge beeinflussen, dass man die vereinfachen kann. Und sozusagen damit kommt man schon auf ein vereinfachtes System. Und jetzt sagst du, anstatt dass ich jetzt das Problem über alle Frequenzen gleichzeitig löse, nehme ich mir genau nur eine Frequenz raus. Das ist sozusagen der zeitharmonische Fall. Die Frequenz ist über die ganze Zeit hinweg vorhanden. Und damit reduziert sich es auf ein scheinbar viel, viel einfaches Problem, nämlich die Helmholtz-Gleichung, die ich auf dem Bereich lösen will.
Genau, also man eliminiert dadurch eine der Dimensionen. Wir haben jetzt eben die drei Raumdimensionen und wenn wir die volle Wellengleichung simulieren würden, hätten wir eine Zeitdimension. Im zeitharmonischen Fall ist ja quasi diese Zeitdimension eliminiert. Ich komme von einem vierdimensionalen Problem auf ein dreidimensionales Problem.
Und der Vorteil ist sozusagen, also der Nachteil, den ich mir einkaufe, ich muss es dann einfach für mehrere Frequenzen ausrechnen. Aber der Vorteil ist natürlich, die kann ich mir dann speziell aussuchen. Dann sage ich halt, mich interessiert jetzt nur der Lärm in diesen Frequenzbestandteilen. Und deswegen muss ich zwar mehrmals rechnen, aber in einer Dimension weniger.
Genau, man kann ja analysieren, welche Frequenzen vor allen Dingen hauptsächlich auftreten bei der Verkehrslärm, bei der Erzeugung von Lärm im Verkehr.
Gut, und das ist sozusagen jetzt erstmal das Modell, sozusagen dieses, das beschrieben wird durch die Differentialgleichung. Und das ist nicht alles. Du musst auch natürlich die Wirklichkeit an den Rändern abbilden.
Ja, gut, wir sind jetzt erstmal beim dreidimensionalen Modell, das heißt, ich habe diese Landschaft, die man sich im Prinzip vorstellen kann als eine relativ flache Angelegenheit, aber eben es sind Abweichungen da. Ich habe, wie gesagt, eine Landschaft, die ansteigen kann und abfallen kann. Ich habe vielleicht auch Gebäude und ähnliche Dinge dort zu berücksichtigen. Und sie ist natürlich sehr groß. Jetzt interessiert mich davon nur ein Ausschnitt und dann muss ich überlegen, wie simuliere ich eben die Ränder dieses Ausschnitts, kann ich das so machen, dass ich sage, okay, ich werde niemals eine Reflexion haben von den Bereichen außerhalb meines Ausschnitts zurück in den Bereich, der mich interessiert. Oder mache ich das einfach so, dass ich sage, ich schneide einfach ab und es interessiert mich nicht, was da passiert. Dann werde ich natürlich wieder einen Fehler bekommen, wo ich mir überlegen muss, welchen Einfluss hat der. Da sind Entscheidungen zu treffen. Ja? Und da muss man halt sich das angucken und das sind auch genau die Fragen, denen wir nachgegangen sind.
Ja, also die eine Sache ist halt einfach, wir wollen etwas simulieren, wir können aber nicht die ganze Welt simulieren. Mhm. Ich meine jetzt,
genau.
Wenn ich irgendwo erstmal mir eine Landstraße angucke, dann ist eigentlich das Interessanteste wirklich der Bereich direkt um die Straße darum. Da passiert was, dahinter nämlich kann ich ja annehmen, es ist relativ flach in dem Fall. Hätte ich aber jetzt quasi direkt Häuser drumherum, dann sollte ich die bitte auch noch mit berücksichtigen.
Richtig.
Das heißt, da muss man irgendwo so künstliche Ränder einführen, die einfach das Ganze nicht beeinflussen sollten, zum Beispiel oder irgendwie andere Methoden benutzen.
Genau.
Und gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch physikalisch uns angucken, wie sehen denn jetzt eigentlich die Dinge, an denen etwas reflektiert werden könnte, aus. Also die haben ja unterschiedliche Eigenschaften gegenüber der Schallausbreitung.
Also grundsätzlich gibt es typische Effekte, die auftreten, wenn Schallwellen auf irgendeine Oberfläche treffen. Die beiden Extreme werden benannt schallhart und schallweich. Schallharte Oberflächen sind zum Beispiel typischerweise Straßen aus Asphalt oder Wände aus Beton. Dort trifft der Schall auf und wird direkt reflektiert, ohne dass irgendwie der Schall reduziert wird. Das Gegenteil sind sogenannte schallweiche Oberflächen. Beispiel wäre Schneematsch auf der Straße. Dort hat man den Eindruck, dass der Schall reduziert wird. Physikalisch wird aber auch einfach die Welle reflektiert, allerdings mit einem Phasensprung, sodass sich dann durch diesen Phasensprung die Wellen gegenseitig aufheben. Hat man also den Eindruck, dass der Schall reduziert ist. In Wirklichkeit löscht er sich quasi der reflektierte Schall mit dem einfallenden Schall aus.
Ja, und dann kommt es natürlich wahrscheinlich auch auf die Form des Materials an, wenn die halt wirklich in alle möglichen Richtungen reflektiert. Also bei Schall ist ja sowieso, hängt von der Frequenz ab, ob man von Reflexion oder anderen.
Die Form ist eine Sache und dann noch die Oberflächenbeschaffenheit. Es gibt eben viele Materialien, die den Schall aufnehmen ein Stück weit. Das ist eben gerade bei diesen schallweich und schallhart nicht der Fall, sondern in beiden Fällen wird reflektiert. Und dann gibt es eben Materialien, die einen Teil der Energie, die in der Schallwelle drin steckt, absorbieren. Und das sind eigentlich die Materialien, die besonders interessant sind. Also typischerweise ein Erdboden oder auch mit Vegetation bewachsener Boden. Das sind solche Materialien, die Schall ein Stück weit absorbieren. Und da muss ich eben versuchen, im Modell das auch auf eine geeignete Art und Weise physikalisch darzustellen.
Das heißt, damit haben wir jetzt eigentlich erstmal unser mathematisches Modell, unser grundlegendes Modell, mit dem man erstmal anfängt, Simulationen ja in Erwägung zu ziehen zusammen. Aber Moment, jetzt fehlt noch was, die Schallquelle. Die
Richtig.
Ist wahrscheinlich nochmal etwas interessanter.
Ja, die Schallquelle ist, wie gesagt, im Prinzip der Punkt, wo der Autoreifen auf den Asphalt trifft. Man simuliert das normalerweise durch eine sogenannte Punktquelle. Ja, dass man also dort eine punktförmige Quelle von Schall hat und der Schall breitet sich von da aus kugelförmig aus. Schwierigkeit hierbei ist, dass im Prinzip das genau auf dem Rand liegt. Ja, das macht das in der Simulation manchmal ein bisschen schwierig, wobei dort im Allgemeinen einfach vereinfacht wurde und gesagt wurde, die Schallquelle ist zwar in der Nähe vom Rand, aber ein Stück weit weg. Und das war für die Ingenieure absolut in Ordnung, das so zu simulieren.
Du hast ja direkt auch mit Ingenieuren zusammenarbeiten können.
Ja, wir haben dort Kontakt gehabt zu dem Transport Research Laboratory westlich von London und dort vor allem mit einem Kollegen, der eben die Simulationen oder die Ergebnisse unserer Simulationen verwendet hat, um sie einfließen zu lassen, dann in entsprechende Vorschriften, die von diesem Labor dann entwickelt wurden, um dann eben Richtlinien zu geben, wie solche Dinge gebaut werden müssen. Ja.
Ich finde das immer total spannend, wenn man halt so sieht, dass in Ingenieurswissenschaften halt auch immer wieder dieser, auch das Interesse daran besteht, sozusagen auf Mathematiker natürlich auch zuzugehen und zu sagen, jetzt, was für Möglichkeiten haben wir denn jetzt, so ein Problem anzugehen, es zu lösen, was muss man mathematisch beachten? Und ich meine, bei deinem Ansatz ist es jetzt natürlich auch so, oder bei eurem Ansatz, dass ihr jetzt nicht diesen herkömmlichen, oder ich will jetzt nicht herkömmlich nennen, aber halt was man oft jetzt machen würde, ist, okay, ich habe diesen Schall in der Luft und jetzt zerlege ich mir diese Luft in lauter kleine Bestandteile und mache dort dann Simulationen darauf. Also sozusagen zerteile ich mir jetzt in einzelne finite Differenzen oder Elemente und mache dort meine Simulation drauf. Das ist sozusagen das, was im Ingenieursbereich sehr, sehr verbreitet ist, aber es gibt auch eine andere Methode, die ihr
dafür. Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass ich dabei, dass der Raum nach oben hin unendlich ist, könnte man sagen, und dass ich auch dort wieder dann auf irgendeine Art und Weise künstliche Ränder einführen müsste, also mein Rechengebiet begrenzen, wenn ich sage, ich will tatsächlich die Luft als solche diskretisieren. Eine alternative Möglichkeit dazu sind sogenannte Randintegralgleichungsmethoden, wo man nicht das Gebiet, in dem sich der Schall ausbreitet, diskretisiert, sondern wo der Rand dieses Gebiets, bei uns wäre das einfach die Erdoberfläche, als diskretisiert wird und als Rechengebiet verwendet wird. Man muss dort dafür einen sogenannten Potentialansatz machen können für die Funktion, die man berechnen will. Das geht eben bei der Helmholtz-Gleichung für den Schall, für den Druck. Der Druck ist ja die Unbekannte, die dort berechnet wird. Ja, da muss man also eine Fundamentallösung, nennt man das, für die entsprechende Gleichung haben. Und die kann man dann in ein Integral stecken, was über die Oberfläche integriert. Und das liefert mir dann den Schall im ganzen Raum.
Ja, was kann ich mir unter dieser Fundamentallösung vorstellen?
Die Fundamentallösung ist im Prinzip das, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Genau diese Punktquelle, die an einem Ort irgendwo im Raum steckt und von dort aus eine kugelförmig ausbreitende Welle darstellt. Neben der reinen Punktquelle kann man auch noch sogenannte Dipolquellen nehmen, wie man das vom Magnetismus vielleicht herkennt. Und die Überlagerung von lauter solchen kleinen Punktquellen und Dipolquellen auf der Oberfläche, so etwas stellt dann ein Potenzial dar.
Das heißt, dass der Grundbestandteil, also ist sozusagen, man hat, man kann analytisch eine Lösung ausrechnen, die ganz allgemein auf einem vereinfachten Gebiet erstmal gilt für die betrachtete Differentialgleichung. Das ist sozusagen, ich habe eine Punktquelle und sonst eigentlich nichts im Gelände drin. Und jetzt benutze ich diese analytische Lösung, die ich mir vorher auf dem Papier ausgedacht habe und ich die auf dem Rechner irgendwie nachbilden kann, um zu tun, als würde ich mein Problem sozusagen jetzt auf dem Rand abbilden und halt die sagen, okay, diese Lösung bildet mir sozusagen die ganze Physik komplett ab und ich behaupte nun, dadurch, dass ich auf dem Rand sozusagen annehme, ich hätte lauter solche Punktquellen, kann ich meine Gesamtlösung im Raum darstellen. Ich weiß nur nicht, wie ich sie geeignet
genau, man muss wissen, wie man das Ganze überlagern muss, aber eigentlich ist das ein ganz, ganz wohlbekanntes physikalisches Prinzip, das sogenannte Heyerische Prinzip, dass ich eben eine beliebige Wellenfront darstellen kann durch Überlagerung von lauter kleinen Punktquellen.
Und der Unterschied ist sozusagen ganz besonders, dass wir jetzt sozusagen als Bestandteil schon eine Lösung des allgemeinen Problems ansehen, wogegen man halt, wenn man mit finiten Differenzen oder Elementen herangeht, man lauter kleine Funktionsstückchen nimmt, die für sich ja gar nichts von der Lösung erstmal wissen, sondern einfach zum Beispiel Geraden oder Polynome sind. Hier ist es so, man setzt die Lösung zusammen aus tatsächlichen Lösungen für das ursprüngliche Problem.
Genau, und das hat einen ganz wesentlichen Vorteil bei der Lösung solcher Wellenausbreitungsprobleme und das ist, dass sogenannte Pollution-Effekte nicht auftreten. Das ist ein Effekt, den man hat, dass die Diskretisierung, die man hat im Raum, nicht passt zu der Wellenlänge von der sich ausbreitenden Welle. Und dadurch kommt es zu Phasenverschiebungen zwischen der tatsächlichen realen physikalischen Lösung und der numerisch berechneten Lösung. Und das bedeutet, ich kriege schon nach wenigen Wellenlängen einen sehr großen Fehler zwischen dem, was ich numerisch berechne und dem, was in der Realität da war. Einfach weil die Wellenlänge nicht genau zusammenpasst. Diesen Pollution-Effekt kann ich nur dadurch umgehen, dass ich sehr fein diskretisiere, also mit sehr, sehr vielen Unbekannten das Ganze rechne. Und da haben unsere Methoden, wo wir den Rand diskretisieren, einen Vorteil, dass sie nicht so ganz so fein diskretisieren müssen, weil dort, weil wir schon mit Lösungen arbeiten, dieser Pollution-Effekt nicht auftritt.
Das heißt, gerade mit hohen Frequenzen würde man mit dieser Methode, dass man den gesamten Raum zerlegt, halt sehr schnell in eine Wand reinlaufen, weil habe ich die doppelt so hohe Frequenz, halbiert sich die Wellenlänge. Und wenn sich die Wellenlänge halbiert, brauche ich in jeder Raumrichtung doppelt so viele Zellen, um eine ähnliche Genauigkeit hoffentlich zu erreichen. Das ist dann gleich achtmal mehr Rechenleistung, die ich dafür machen muss. Nur für eine Verdoppelung der Frequenz, was eigentlich so ja in Akustik einfach nur eine Oktave höher bedeutet.
Genau, das trifft ziemlich genau die Sache. Während wir bei unserer Oberfläche natürlich nur zwei Raumrichtungen berücksichtigen müssen. Das heißt, dort kriegen wir nur eine Vervierfachung der Anzahl der Unbekannten. Aber es gibt natürlich Nachteile. Ne? Der hauptsächliche Nachteil dabei ist bei solchen Randintegralgleichungsmethoden, dass man dort, wenn man das Ganze versucht zu lösen, auf lineare Gleichungssysteme stößt, bei denen grundsätzlich alle Koeffizienten von Null verschieden sein können. Bei den typischen Diskretisierungen des Raumes durch die Finite-Elemente-Methode oder Finite-Differenzen-Verfahren hat man lineare Gleichungssysteme, wo viele der auftretenden Koeffizienten schon Null sind und das kann man vereinfachen.
Ja, da hat man sozusagen ein Problem, wo einfach sozusagen die Zellen immer nur von den direkt benachbarten Zellen abhängen.
Ja.
Also im Großteil, grob so man hat so Tridiagonalmatrizen, sagt man dazu. Und man kann die einfach sehr, sehr schnell, sie sind zwar riesengroß, aber man hat dafür sehr effiziente Verfahren.
Also bei dem mehrdimensionalen Problem hat man Bandstrukturen, die sind dann schon etwas breiter als nur drei Diagonalen, aber im Prinzip trifft es das ja.
Genau, und hier würde man aber jetzt eine Matrix rausbekommen, die wirklich alle Zahlen besetzt sind und man würde halt so, wie man normalerweise versucht, das gleiche System zu lösen, also viel, viel bessere Methoden als das gibt es eigentlich nicht, würde man sie halt exakt lösen oder man geht dann iterativ vor und versucht halt da die Lösung zu
kriegen. Ja, typischerweise ist es ein iteratives Verfahren, wobei es dann sehr, sehr ausgefeilte Techniken gibt, um eben doch den Aufwand dann zu reduzieren. Also man versucht dann eben die Matrix nicht exakt zu berechnen, sondern eine Annäherung an die Matrix, die sich dann doch wieder mit sehr viel weniger Aufwand ausdrücken lässt.
Das heißt, ihr habt jetzt sozusagen ausgehend davon, dass ihr erstmal das physikalische Modell hattet, erstmal ein mathematisches Modell gebastelt, das waren diese Differentialgleichungen, die Eigenschaften der verschiedenen Quellen und der Materialien am Boden und der Landschaft bestimmt und jetzt sozusagen nicht die Luft diskretisiert, sondern gesagt, ihr wollt den auf dem Rand ein Integral über die Dichte der Fundamentallösung rechnen. Also das ist so, als würde ich halt lauter kleine Quellen irgendwo am Rand machen, was halt mit dem Huygens-Prinzip gerechtfertigt ist. Und wenn ich jetzt versuche, das Problem zu lösen, löse ich nach diesen Dichten, nach diesen Koeffizienten, die vor dem Fundamentallösung stehen.
Also dann komme ich auf die eine Integralgleichung nennen wir das für die Dichte, die mir beschreibt, wie solche Punktquellen und Dipolquellen dann so super zu positionieren sind auf dem Rand, um das tatsächliche korrekte Feld dann zu berechnen.
Genau, und wenn ich dies lösen will, komme ich zu einer großen Matrix. Die näher ich an, wenn ich die ausrechne, wenn ich einfach sehr, sehr viele Unbekannte habe. Es sind viel weniger als in dem Fall, hätte ich den Raum diskretisiert. Wenn ich die löse, bekomme ich diese Koeffizienten und dann habe ich eine Lösung, die ich sozusagen für jeden Punkt auswerten kann, indem ich sozusagen das Integral dann mit diesen ausgerechneten Koeffizienten für den Punkt ausrechne. Mhm. Und da kann ich mich dann auch immer noch um ganz kleine Stellen auch verschieben, also an eine andere Stelle gehen. Normalerweise bei finiten Elementen kann ich nur wirklich Aussagen treffen an den Stellen, wo ich es berechnet habe, also in der Genauigkeit von den einzelnen Elementen. Dazwischen ist es natürlich eine Interpolation.
Ja, da bist du aber gerade ein bisschen unfair, weil ich natürlich bei einer Finite-Elemente-Methode genau die physikalische Größe, die mich interessiert, im ganzen Raum berechne, während wir erstmal diese Dichte bekommen, die mit dem, was man tatsächlich haben möchte, nichts zu tun hat, sondern da muss in einem weiteren Schritt muss das Feld erst ausgewertet werden. Allerdings typischerweise bin ich ja gar nicht interessiert an der Lösung im ganzen Raum, sondern die Anwender sind interessiert an einzelnen Stellen im Raum, wo sie vielleicht in einem Experiment ein Mikrofon aufstellen würden, um den Schall zu messen und genau dort interessiert sie ja das Feld.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Also man kann zwar sozusagen in der Position sich sehr frei bewegen und das ausrechnen, aber wollte ich das für den gesamten Raum sofort ausrechnen, was ich bei den anderen Verfahren sofort hätte, müsste ich hier nochmal ganz viel rechnen. Sondern in diesem Verfahren kann ich sehr genau an einer bestimmten Stelle das ausrechnen, aber nicht für alle. Aber dementsprechend auch sozusagen die Sensitivität leichter bestimmen, wenn ich mich ein bisschen bewegen würde auf Basis dieser Methode. Ja, das heißt, das ist sozusagen eine Randintegralmethode die mithilfe von Integralgleichung sozusagen gelöst werden kann. Das ist auch sozusagen das mathematische Gebiet, mit dem diese Simulationsart zusammenhängt. Und ihr habt dann auch versucht, daraus Ergebnisse zu erhalten aus diesen Simulationen.
Ja, gut, bevor man Ergebnisse erhalten kann, muss man es natürlich erstmal lösen können. Wir haben jetzt über einen Punkt noch nicht gesprochen und das ist der, dass natürlich, wenn man jetzt das volle dreidimensionale Problem versucht zu lösen, dass man dann immer noch, vor allen Dingen für die damalige Zeit, in der wir das gemacht haben, einen unvertretbaren hohen rechten Aufwand dann hat. Das heißt, wir haben noch eine weitere Vereinfachung durchgeführt und das ist, dass wir angenommen haben, dass sich in eine Richtung quasi in genau der Richtung, in der die Straße verläuft, wenig Änderungen haben in der Geometrie, sodass es im Prinzip ausreicht, einen Querschnitt des gesamten Rechengebietes zu betrachten.
Das ist jetzt für die Frage, was mache ich für Lärmschutzmethoden, ist es eigentlich auch der wichtige Teil. Also die Kurven werden sich jetzt nicht viel anders verhalten als bei den geraden Stücken.
Genau.
Aber trotzdem, also deswegen macht Sinn, sich nur das
anzusehen. Also was man halt abbilden kann, sind die Beugungseffekte, dass die Schallwelle in irgendeiner Form über den Schallschutz eben hinüberwandert und auf der anderen Seite wieder runterkommt. Also das sind genau die Effekte, die einen interessieren. Was man eben nicht so hat, sind dann die Effekte, die auftreten können in der Längsrichtung zur Straße. Allerdings, dadurch, dass man jetzt nur noch so ein zweidimensionales Modell dann betrachtet, muss man natürlich aufpassen. Die zweidimensionale Punktquelle ist etwas ganz anderes als die dreidimensionale Punktquelle. Eine zweidimensionale Punktquelle bekommt man typischerweise, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, in einem Teich, dann sieht man immer weiter kreisförmig sich ausbreitende Wellen. Das heißt, ich habe nicht nur eine einzige Wellenfront, sondern ich kriege immer eine ganze unendliche Abfolge von Wellenfronten im Zweidimensionalen. Im Dreidimensionalen, das ist der Effekt, wenn ich irgendwo eine Pistole abschieße, es gibt einmal einen Knall und danach höre ich ihn nicht mehr. Also es gibt nur eine Wellenfront, die ich einmal höre. Das heißt, man muss nochmal einen extra Aufwand treiben, um die dreidimensionale Punktquelle, die ja das physikalische Modell sein muss für meinen Lärm, der erzeugt wird, um das abzubilden in den zweidimensionalen Modell. Und das führt dann auch wieder dazu, genau wie wir das vorhin schon hatten, bei der Approximation der vollen Wellengleichung durch die Helmholtz-Gleichung habe ich jetzt hier die Approximation des dreidimensionalen Problems durch ein zweidimensionales Problem, muss wieder eine ganze Reihe von zweidimensionalen Problemen lösen, deren Superposition dann die richtige Lösung ist für den Querschnitt.
Das heißt, im Endeffekt kann man dadurch, dass man das nochmal wieder reduziert auf zwei Dimensionen und sagt, okay, die Straße ist jetzt gerade und unendlich lang, und ich vernachlässige die Auswirkung des Schallausbreitung entlang der Straße und ich gucke mir das nur noch quer dazu an, habe ich den Vorteil, dass ich viel, viel weniger rechnen muss. Genau. Aber sozusagen eine Punktquelle im zweidimensionalen Raum wäre quasi so ein Schall, der auf einer langen Linie erzeugt werden würde. Das ist nicht
das
richtige Modell.
Wenn man das dreidimensional abbildet.
Angucken genau. würde, genau. Das ist nicht das richtige Modell. Das würde sich falsch verhalten. Deswegen muss man jetzt sagen, okay, an der Stelle, da ist nochmal ein Unterschied zwischen der Dreidimensionalität und der Zweidimensionalität, aber man kann das mathematisch modellieren. Und sozusagen, indem man einfach mehrmals dieses 2D-Problem löst, sozusagen ausrechnen, wie es im 3D-Problem sich verhalten würde.
Nur also die Rechenvorschrift, die dahinter steckt, ist eine sogenannte Fourier-Transformation in der Richtung längs der Straße. Und die führt eben genau dazu, dass ich die richtigen zweidimensionalen Quellen bekomme.
Die Fourier-Transformation hilft uns sozusagen, ein Signal in die Frequenzbestandteile zu zerlegen. Und das ist exakt das, was man dann wieder einsetzen kann, weil wir genau in der Helmholtz-Gleichung für eine bestimmte Frequenz das ausrechnen.
Richtig.
Ja, also halt abgebildet haben, zeitharmonisch. Genau, okay, dann jetzt seid ihr aber soweit und habt damit was ausrechnen können.
Genau.
Gab es da etwas Besonderes, was euch aufgefallen ist, wo du jetzt sagst, das hättest du jetzt nicht erwartet oder könnte die
Planung. Ein überraschendes Ergebnis war tatsächlich, dass es eine naiv aufgestellte Schallschutzmaßnahme dazu führen kann, dass in einer größeren Entfernung von der Straße, und das war ja das, was in den Projekten angeguckt werden sollte, dass es dort tatsächlich zu einem Mehr an Lärmbelastung kommt. Ja, also man muss wirklich aufpassen, wie man Schallschutzmaßnahmen baut und wie man sie auch, ich sag mal, auskleidet mit entsprechenden Materialien, die Schall absorbieren, damit sie nicht nur direkt hinter der Schallschutzmaßnahme zu einer Lärmreduzierung führen, sondern auch in größeren Entfernungen. Sonst kann es passieren, dass sich dann die Leute, die etwas weiter weg wohnen, eher beschweren, während die Leute genau neben der Autobahn glücklich sind.
Wie hat man das erklären können, dass das so passiert? Ich meine, das ist jetzt nicht gerade so intuitiv. Ich baue eine Mauer davor und dann ist es okay, das ist jetzt in der Nähe, dass es so einen Schallschatten gibt, das verstehe ich.
Das ist eben genau der Punkt, dass sich der Schall anders ausbreitet, weil die Wellenlängen viel größer sind, als man das zum Beispiel von Licht erwartet. Wobei auch beim Licht, ich kenne das ja aus dem Physikunterricht, ne, wenn ich Lichtwellen durch Spalte schicke und so, dann entstehen solche Streu- und Beugungseffekte. Und genauso habe ich das bei Schallwellen auch. Der Schall breitet sich nicht einfach nur geradlinig aus, sondern er wandert eben um solche Hindernisse herum.
Das heißt, die Energie verschwindet nicht. Ich habe sie jetzt nur quasi aus dem Schallschatten direkt hinter dem Ball weggenommen, aber es gibt trotzdem noch genug, der halt, also der geht nicht weg. Wäre ganz schön, wenn er einfach nach oben weggehen würde, sondern tatsächlich bleibt ein Teil dann auch der Erde treu und beeinflusst die Leute in Kilometer Entfernung.
Genau.
Ja, das ist erstaunlich. Gibt es da Unterschiede oder konnte ich Unterschiede sehen zwischen dieser deutschen Methode, eher Mauern aufzustellen, gegenüber der englischen Variante Welle zu verwenden?
Da wir das Ganze nur in England durchgeführt haben, waren eigentlich immer in den Geometrien Welle vorhanden. Wir haben das eigentlich nicht für Mauern gemacht, nein.
Achso, gut. Aber ja, genau, du hast das in England gemacht. Wie kamst du dazu, das in England zu machen? Du bist ja jetzt hier in Karlsruhe.
Ja, ich habe schon in Karlsruhe Mathematik studiert bis 1997 und bin danach für meine Promotion nach England gegangen. Da hat sich ein Kontakt hier ergeben in Karlsruhe zu einem Professor in England und dort bin ich dann insgesamt 4 Jahre gewesen, habe dort eben promoviert, meine Doktorarbeit geschrieben und danach habe ich wieder die Möglichkeit gehabt, hier in Karlsruhe an der Universität weiterzuarbeiten und bin immer noch hier.
Würdest du sagen, das ist sehr unterschiedlich, wie in England sozusagen ja, die Mathematik oder die Promotion angegangen wird?
Da gibt es gewisse Unterschiede, wobei es natürlich zwischen allen Staaten Unterschiede gibt, wie sowas immer gehandhabt wird. In Deutschland ist die Promotion, ich sag mal, eher eine öffentlichere Sache, wobei in anderen Ländern das auch viel öffentlicher gehandhabt wird. Also hier in Karlsruhe ist es zumindest so, es ist fakultätsöffentlich. Das heißt, die ganzen Mitarbeiter in der Fakultät sind alle dabei und können sich die Arbeit angucken. Während in England es ein sehr kleiner Prüferkreis ist, der tatsächlich dann die Arbeit anguckt und bewertet. Ja. In anderen Staaten ist es sogar so, dass es eine komplett öffentliche Veranstaltung ist, zu der jeder kommen kann, eine deutsche Doktorprüfung.
Und die Simulation sozusagen von dem von den Lärmschutzwellen, das war quasi ein Projekt, in dem du neben deiner Promotion mitarbeiten konntest.
Genau, das war eine Möglichkeit, auch ein bisschen meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es gab dort eben diese Drittmittelprojekte zwischen unserer Arbeitsgruppe und eben diesem Transport Research Laboratory. Und da gab es eben die Möglichkeit, das doch etwas kärgliche Stipendium noch ein bisschen aufzubessern, indem ich dort Programmierarbeiten und solche Dinge gemacht habe.
Ja, es ist ja auch wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir sozusagen den Verkehrslärm irgendwie bändigen. Und die Frage ist natürlich, also die erste Hoffnung ist natürlich, dass der Verkehrslärm zurückgehen würde, wenn wir halt Elektroautos haben. Aber wenn du sagst, dass es von den Reifen hauptsächlich abhängt, dann wird uns das nicht sehr viel helfen. Die Autos sind zwar vom Motorlärm viel, viel leiser, aber gerade auf Autobahnen wird sich das nicht viel verbessern.
Also verkehrslärmtechnisch wird sich da nichts verbessern. Es ist, glaube ich, da, was das angeht, eher so, dass Elektroautos in der Stadt da eher eine Gefahr darstellen in der Hinsicht. Weil bei niedrigen Geschwindigkeiten ist natürlich schon so, ist, dass der Motorlärm zurzeit das Wesentliche ist, was man hört. Und dann achten die Leute vielleicht nicht so auf ein Auto, was kommt, wenn sie es nicht hören, weil der Elektromotor so leise ist. Also das ist natürlich ein Problem, was wir sicher haben werden. Aber es gibt natürlich gute andere Gründe, auf Elektroautos zu setzen.
Gut, auf jeden Fall, da ist noch eine Menge zu tun. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Thilo.
Ja, bitteschön, gern geschehen.
Und hoffen wir, dass wir in Zukunft den Lärm noch weiter aussperren können.
Ja.